Universität Hamburg.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag Metaphysische und ethische Aspekte der Raumschiff Voyager Folge TUVIX. Ich möchte diesen Vortrag in vier Teile gliedern. Zum ersten Metaphysik, das heißt, zunächst einmal stelle ich Ihnen die Folge selber vor. Ich fasse also kurz zusammen, was sich im Einzelnen abspielt in der Folge. Dann die nächsten drei Abschnitte. Das erste ist Metaphysik 1, so habe ich das genannt. Ich frage, welchen metaphysischen Status ein fusioniertes Wesen hat. Dann komme ich zur Ethik. Unter welchen Umständen darf ein Mensch oder ein humanoides Wesen getötet werden oder darf es überhaupt getötet werden? Und komme dann anschließend zu Metaphysik 2 zurück und stelle die Frage, kann es einen Tod ohne Leichnam geben? Ich komme zunächst zu der Folge selber. Und zwar geht es darum, dass sich der technische Offizier Tuvok und der Schiffskoch Nilix auf einem Planeten befinden, um Pflanzen für die Crew zu sammeln, welche Funktion diese Pflanzen auch immer haben. Als sie dann auf die Voyager zurückgebeamt werden, findet sich plötzlich nur noch ein einziges Wesen vor, das aus Tuvok und Nilix fusioniert wurde, zusammen verschmolzen wurde. Dieses Wesen nennt sich fortan TUVIX. Dieses Wesen hat ein einheitliches Bewusstsein, es liegt also keine multiple Persönlichkeitsstörung vor. Und dieses Wesen sagt von sich selbst, ich bin Tuvok, ich bin Nilix und ich habe eigentlich auch die Erinnerungen an beide Personen. Er verfügt des Weiteren auch über die Fertigkeiten und das Wissen dieser beiden Personen. Wobei diese Fähigkeiten sich schon ein bisschen verändert haben. Zum Beispiel kocht er ganz anders als Nilix. Ne, Janeway lobt ihn immer auch. Sie kochen ja viel besser, als Nilix das hier getan hat. Und als technischer Offizier ist er viel herzlicher zu seinen Kollegen, als Tuvok es mit seiner kalten Logik, mit seiner vulkanischen Logik je hätte sein können. Der erste Offizier, Commander Chakotay, sagt an einer Stelle, es gibt einen philosophischen Satz, nach dem das Ganze niemals mehr ist als die Summe seiner Teile und TUVIX scheint angetreten zu sein, uns das Gegenteil zu beweisen. Janeway fragt an einer Stelle, ab wann ist eigentlich dieser TUVIX kein Transporterunfall mehr gewesen, sondern ein Individuum geworden? Und ich würde sagen, eigentlich ist das von Anfang an gewesen. Währenddessen findet nun der Doktor heraus, dass man diesen Transporterunfall rückgängig machen kann. Nach wochenlangen Experimenten mit Pflanzen gelingt also anhand dieser Pflanzen so eine Rückentwicklung und teilt dieses Wissen dann auch der Besatzung und Captain Janeway mit und alle sind überglücklich. Hurra, ganz toll, wir kriegen unseren Nilix und unseren Tuvok zurück. Nur TUVIX will nicht mitspielen. Der sagt, ich möchte nicht sterben. Es kommt daraufhin dann zu einem Gespräch zwischen Captain Janeway und TUVIX und Captain Janeway beharrt auf ihrer Autorität als Captain und will ihm damit wohl zu verstehen geben, dass sie hier die Macht und die Autorität hat, über Leben und Tod zu entscheiden. Und TUVIX sagt, es geht um mein Leben. Das heißt also, er macht ihr diese Befugnis, diese Autorität streitig. Sie antwortet, es geht aber auch um das Leben von Tuvok und Nilix, zwei Stimmen, die wir momentan nicht hören können und ich habe die Pflicht, in ihrem Namen zu sprechen und sie wollen weiterleben. Worauf TUVIX sagt, aber sie leben ja quasi in mir weiter. Captain Janeway antwortet, aber das ist nicht das Gleiche. TUVIX wirft ihr daraufhin vor, mehr oder weniger eine Exekution vornehmen zu wollen. Er sagt, ich habe das Recht zu leben. Es scheint aber mehr und mehr auch die Besatzung der Ansicht zu sein, dass dieser Unfall rückgängig gemacht werden soll. Er stürmt also dann, als er keinen Ausweg mehr sieht, auf die Brücke, spricht also einige Leute der Besatzung an, die sich mittlerweile schon mit ihm angefreundet haben und fragt, sieht denn keiner, dass hier ein Unrecht geschieht? Keiner greift an, keiner hilft ihm. Er wird dann von Sicherheitsoffizieren zum Transporterraum mitgenommen. Woraufhin dann der Doktor sich weigert, diese Operation durchzuführen. Er sagt, ich bin dazu da, Menschen zu behandeln, Menschen zu heilen und nicht ein Wesen gegen seinen Willen zu töten. Woraufhin Captain Janeway dann diese Operation selbst durchführt. Die Sache gelingt und Tuvok und Nilix kehren wohlbehalten wieder. Soweit die Story. Ich komme jetzt damit zum nächsten Punkt, Metaphysik 1. Die Fusion dieser zweier Wesen zu einem neuen wird zunächst einmal schon als machbar vorausgesetzt. Was für ein Wesen ist dieser Tuvix jetzt aber? Ist er die Summe von Tuvok und Neelix? Ist er also identisch mit Tuvok plus Neelix? Fritsch, Lindwedel und Schertl haben in ihrem Buch »Wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist«, das 2003 erschienen ist, geschrieben, dass Tuvix die körperlichen Merkmale dieser beiden Personen bis zu einem gewissen Grade auf sich vereinigt habe. Interessant ist in dieser Aussage bis zu einem gewissen Grade, denn genau darauf kommt es an. Mit dem englischen Philosophen Noonan votieren sie für eine Theorie der Mehrfachbesetzung und von drei verschiedenen Personen, deren Geschichten phasenweise übereinander liegen. Sie sagen, trotz allem kämen wir aber nicht von der Frage los, ob Tuvix jetzt nicht doch mit Tuvok und Neelix identisch ist. Wie schon gesagt, verfügt Neelix über das Wissen und auch über das Können und die Erinnerungen der beiden anderen Personen. Ich votiere hier dafür, wirklich zu sagen, mit Commander Chakotay, hier handelt es sich um ein Wesen, das eben mehr ist tatsächlich als die Summe seiner Teile. Woran liegt das? Es liegt daran, dass das Ganze ein Beziehungsgeflecht ist, das sich selbst weiterentwickelt. In Tuvix kommen nicht nur die körperlichen und intellektuellen Merkmale von Tuvok plus Neelix zusammen, sondern auch die charakterlichen. Und das mit dem Charakter ist meines Erachtens das allergrößte Problem. Denn ich bin der Ansicht, dass sich Charaktereigenschaften nun im Gegensatz etwa zu Wissen und Erinnerungen nicht summieren lassen. Wir haben also die Frage zu stellen, wie sich der Charakter des fusionierten Wesens verhält, wenn zwei Emotionsbündel zusammenstürzen. Derek Parfit hat für diesen Fall festgehalten, dass die beiden Personen verschiedene Eigentümlichkeiten, Absichten und Wünsche haben und wie sich dieses jetzt verbinden lassen. Er sagt, dass einige miteinander verträglich seien, andere aber nicht. Wenn sie gleich stark sind, könnten sie sich gegenseitig aufheben. Seien sie verstiegend stark, könnte das Starke zumindest abgeschwächt werden. Er nennt ein Beispiel, wenn die eine Person rote Haare liebt, die andere Person aber rote Haare hasst, dann wird sich die verschmolzene Person gegenüber roten Haaren indifferent verhalten. Ich glaube, hier macht es sich Derek Parfit viel zu leicht. Er kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, dass wenn die eine Person rote Haare hasst und die andere Person rote Haare liebt, es vielleicht bei der verschmolzenen Person zu einer Hassliebe gegenüber roten Haaren kommen könnte. Oder er könnte ja vielleicht sogar über diesen Umstand letztlich sogar wahnsinnig oder paranoid werden. Also von daher denke ich, dass er es hier wirklich zu einfach macht. Für mich ist die neu entstandene Person ein Wesen mit gänzlich neuer Identität, das über zwei Vergangenheiten, zwei Erinnerungen verfügt und einen neuen Charakter bekommt. Ich weise daher das Votum von Fritsch, Lindwedel und Schertl, die von drei verschiedenen Personen sprechen, deren Geschichten phasenweise übereinander liegen, zurück. Ich möchte Tuvix vielmehr mit einem Neugeborenen vergleichen, der Eigenschaften seiner Mutter und seines Vaters verfügt und trotzdem ein eigenständiges Wesen ist. Ich komme damit zur ethischen Frage. Und zwar geht es um die Frage, ob ein Mensch getötet werden kann. Diese ethische Frage taucht in dem Moment auf, wo der Doktor herausgefunden hat, dass sich der Transporterunfall nicht rückgängig machen, dass sich Transporterunfall rückgängig machen lässt. Vorher haben wir dieses Problem gar nicht. Ich möchte mit Ihnen jetzt zwei Ethiken durchgehen, um kurz die Frage zu beantworten, ob dieses Experiment mit Tuvix durchgeführt werden kann. Ich komme erst zu Kant und dann zum Utilitarismus. Kants deontologische Haltung sagt, der moralische Wert einer Handlung ist unabhängig von den Folgen der Handlung. Er hängt davon ab, ob die Handlung aus Pflicht erfolgt. Das menschliche Handeln hat also einen unabhängigen Wert in sich selbst. Kants Hintergrund ist der Voluntarismus und der freie Wille, der keiner Norm unterworfen ist. Wenn wir aber als freie Subjekte souverän sind, wie können wir an objektive Normen gebunden sein? Kants Ausweg sagt, der freie Wille ist an sich selbst gebunden, aber nur der rationale Wille ist frei. Wir handeln also immer in Übereinstimmung mit einem Maßstab von Vernunft. Pflichten sind laut Kant Handlungen, deren unbestrittene Notwendigkeit nicht den möglichen Konsequenzen in Form von eigenem Glück entstammt. Wir unterliegen bestimmten Pflichten, die nicht von unseren Wünschen bedingt sind. Das heißt, die Freiheit und Selbstständigkeit anderer Menschen ist unter allen Umständen zu respektieren. Der freie Wille ist für Kant der höchste Wert und freie und selbstständige Individuen müssen sich gegenseitig respektieren. Es geht nicht nur um die Nützlichkeit eines Gesellschaftsvertrages. Im vorliegenden Fall denke ich also, dass Kant die geplante Rücktransformation von Tuwix abgelehnt hätte. Denn wenn man ihn rückentwickelt, respektiert man nicht seinen freien Willen. Man behandelt ihn als Mittel, die eigenen Wünsche durchzusetzen. Wer aber sagt, auch Tuvok und Nilix seien Menschen, dem muss entgegengehalten werden, dass diese nun nicht anwesend sind und deren freier Wille deshalb nicht geäußert werden kann. Sind Freiheit und Selbstständigkeit anderer Menschen unter allen Umständen zu respektieren, so auch unter dem Umstand einer Transformation von Tuvok und Nilix in Tuvix. Ich komme zum Utilitarismus. Der klassische Utilitarismus nach Bentham ist die Auffassung, dass der Wert einer moralischen Handlung aus der gesamten Menge Glück besteht, zu deren Existenz dieses Handeln beiträgt. Bentham ging es nicht um Recht und Pflichten, sondern um die Menge an Gütern, die das Wohlbefinden des Einzelnen wie der Gesellschaft steigert. John Stuart Mill ist dann noch einen Schritt weiter gegangen. Der sagte also, Glück ist nicht einfach mit Lust gleichzusetzen. Mill wandte sich auch gegen die Idee von Bentham, man könnte das Glück irgendwie messen. Er sagte also, was will ich denn messen, wenn ich beispielsweise einen schönen Sommermorgen, einen schönen Sonnenaufgang erlebe oder mich abends ein Glas Bier hinsetze oder die Begegnung mit einem sehr guten Freund. Das sind ja alles auch Formen von Freude, die man nicht messen kann. Man kann eine Handlung isoliert betrachten oder aber im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Daraus ist auch der Unterschied von Handlungs- und Regelutilitarismus begründet. Es kann zum Beispiel im Einzelfall der Bruch eines Versprechens moralisch richtig sein. Wenn aber in der Gesamtgesellschaft der Bruch von Versprechen zur Regel würde, dann würde ein Chaos entstehen. Ein typischer Utilitarist wird den Wert einer Handlung aus ihren Konsequenzen und nur aus ihnen ableiten. Die Konsequenz aus der Handlung, Tuwix zu töten, das ist jetzt das Votum des Utilitarismus, ist, Tuvok und Nilix wieder zum Leben zu erwecken. Das heißt, das Ergebnis dieser Handlung ist, zwei Leben für eines zu gewinnen. Langfristig gesehen wird das Dasein von Tuvok und Nilix für die gesamte Besatzung nützlicher, weil problemloser sein. Weil man Tuvok und Nilix schon lange kennt, man sie als Freunde schätzen gelernt hat und Tuvix doch immer der Makel eines Schwindlers anhaften würde, wie er übrigens in der Sendung selbst gesagt hat. Welche Ethik verfolgt jetzt Janeway? Nun, Janeway hat grundsätzlich immer das Wohl der Besatzung im Auge, das ist ihr grundsätzliches Interesse. Und sie handelt nach meiner Ansicht regelutilitaristisch, denn sie sieht die langfristigen Konsequenzen ihrer Handlung nicht nur isoliert, sondern im Zusammenhang mit dem möglichen weiteren Verlauf der Geschichte. Ich komme damit zu Punkt 3 oder 4. Kann es einen Tod ohne Leichnam geben? Und darüber hinaus, in welchem Zustand befinden sich eigentlich Tuvok und Nilix? Von einer Überlagerung kann man meines Erachtens nicht sprechen, weil Tuvok und Nilix weder über einen eigenen Körper noch über ein eigenes Bewusstsein verfügen. Ihre Geschichte liegt also nicht unterhalb der von Tuvix, sondern hört schlicht und ergreifend auf. Erst als Tuvix rückentwickelt wird, fängt die Geschichte von Tuvok und Nilix wieder an. Für ihr Bewusstsein dürfte prinzipiell keine Zeit vergangen sein. Sie dürften von allen Geschichten rund um Tuvix nicht das Mindeste mitbekommen haben. Mit anderen Worten, Tuvok und Nilix waren während der ganzen Zeit nirgendwo, auch nicht in Tuvix. Was sich in Tuvix befand, waren nur die verwandelte Körperstruktur der beiden. Und genau in diesem Punkt ist die Folge Tuvix inkonsequent. Denn als am Ende Nilix und Tuvok zurückkommen, reagieren sie, als seien sie einer Gefangenschaft entkommen, die über mehrere Wochen sich erstreckt hat. Nilix ist erleichtert und Tuvok sagt, Glückwunsch, Captain. Wie kommen die beiden zu einer solchen Reaktion? Doch nur dann, wenn sie selbst als Ich etwas von der gesamten Geschichte mitbekommen hätten. Das halte ich nicht für möglich. In der Tat liegt im Fall der Rücktransformation eine Tötung ohne Leichnam vor, so paradox das auch klingen mag. Aber so wie der Tod von Tuvok und Neelix zugunsten von Tuvix ohne Leichen war, so jetzt auch im umgekehrten Fall. Aber waren Tuvok und Neelix wirklich tot, wenn sie doch wieder zum Leben zurückkehren können? Ich würde von einem Quasi-Tod sprechen. Sie haben kein Bewusstsein, keinen eigenen Körper und doch schlummern ihre Lebenskräfte irgendwie in Tuvix, ohne dass wir aber dieses irgendwie genau fassen könnten. Ich komme damit zum Schluss. Die Möglichkeit, Tuvok und Neelix zurückzubekommen, entspricht der kindlichen Erwartung des modernen Menschen an die Technik, Unmögliches möglich und falsche Entscheidungen und Unfälle rückgängig machen zu können. Im vorliegenden Fall geht es darum, dass die handelnden Personen den Tod nicht akzeptieren können. Captain Janeway und die gesamte Besatzung hätten die Chance gehabt, das Leben Tuviks als Geschenk der Technik zu betrachten, statt als Unfall. Und sieht man Tuvix aus dieser Perspektive, so ließe sich vielleicht auch der Tod der anderen als Geschenk annehmen, so wie es Sokrates tat, der sagte, man wisse nicht, was der Tod sei, vielleicht sei er das größte Geschenk an die Menschheit, diese aber tue so, als sei es das Schlimmste, was uns erwarten würde. Man könnte sagen, erst die Technik habe uns das moralische Dilemma beschert. Man könnte aber auch sagen, erst die Technik habe uns mit einem neuen Wesen ein Geschenk gemacht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.